Ja, das waren damals entscheidende Tage für die Menschen und sie haben sich um Johannes versammelt, dem Täufer, der am Jordan taufte, und es war eine ganze Menge Leute da und die Menschen sammelten sich um Johannes. Aber Jesus war auch unter ihnen. Aber für die Menschen nur einer von vielen. Man konnte mit Jesus damals noch nicht so viel anfangen, wusste ja nicht so richtig, was ist das für einer. Er tritt auch dort ganz unscheinbar in Erscheinung. Ganz so, wie es in Jesaja 42, Vers 2 heißt: Er wird nicht schreien noch rufen und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Nein, Jesus drängt sich nicht auf, aber er ist bei ihnen. Das ist ja das Entscheidende, weil er für sie auch einen Auftrag vom Vater hat. Da sind suchende Menschen um Johannes und um Jesus herum. Menschen, die ja in der Erwartung des kommenden Messias lebten. Johannes der Täufer hat sie mit seiner Predigt auf den kommenden Messias hingewiesen und ihre Sehnsucht nach Heil und Frieden verstärkt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wurden hellhörig und vermuteten, dass Johannes sich bereits als Messias hinstellte. Aber der wies das ganz entschieden zurück. Der nach mir kommt, sagt er, der ist der Messias. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Und dann hat Johannes ein Schlüsselerlebnis. Jesus ließ sich von ihm taufen. Das war eigentlich so noch nichts Besonderes, und das taten ja damals viele Leute. Aber das, was bei dieser Taufe geschah, davon erzählt er den Leuten. Er sah den Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf Jesus herabkommen. Und dann hörte er eine Stimme, die sprach: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Genau darauf sollte Johannes Acht haben. Der mich sandte zu taufen, hat zu mir gesagt: Der, auf den du den Geist Gottes herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist's. Das ist der Messias. Johannes ist fündig geworden. Er hat Jesus, den Messias, gefunden. Er selbst ist am Ziel. Und nun geht sein Bestreben mit großer Entschlossenheit dahin, es auch den Menschen zu bezeugen. Und er sagt: Siehe, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Was hatten die Menschen damals gerätselt? Zumindest die Religiösen, welche dieser Johannes zumindest die Religiösen, welche Rolle dieser mysteriöse Johannes eigentlich spielt. Und nun setzt er dem Ganzen die Krone auf. Der Messias ist da, sagt er, das Gotteslamm, das Sünde und Schuld auf sich nimmt und mit Gott, dem Vater, auf ewig versöhnt. Ich bin Augenzeuge, sagt er. Ich habe das Zeichen Gottes gesehen. Ich bin kein Träumer, ich bin Realist. Und ich bezeuge euch die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist. Kurze Zeit später am gleichen Ort, Johannes hat zwei seiner Jünger bei sich. Gemeinsam sehen sie Jesus vorübergehen. Und wieder brennt es in Johannes, sodass er nochmals bezeugt: Siehe, dieser ist das Opferlamm Gottes. Er will es ihnen nicht vorenthalten, weil er weiß, dass auch sie suchende Menschen waren, wie so viele. Menschen ohne letzte Gewissheit, ohne die Gewissheit, von Gott angenommen worden zu sein. Wir spüren förmlich die Spannung über diesem Geschehen. Es ist nichts mehr, wie es war. Jesus ist da. Sollte sich unsere Hoffnung erfüllen? Sollte die Frage nach Vergebung der Sünde jetzt Antwort finden? Ich kann mir denken, dass sich die Menschen mit dieser Hoffnung und diesen Fragen dass sie innerlich total aufgewühlt waren. Die beiden Männer an der Seite des Johannes drängten es nun zu Jesus. Und das, was Jesus ihnen eröffnet hat, wollen sie nun ganz genau wissen. Sie gehen Jesus hinterher. Und damit tun sie genau das Richtige. Sie wollen der Sache mit Jesus auf den Grund gehen. Sie stehen nicht abwartend da, erstmal sehen, wie sich das alles entwickelt oder so. Nein, vielleicht irrt sich ja Johannes, werden sie vielleicht zunächst auch mal gedacht haben, aber nein, sie haben sich nicht in sowas hineingesteigert. Sie machen sich einfach auf die Socken. Sie gehen los. Und ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der noch Antwort sucht auf die Fragen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie verhält sich das eigentlich mit Tod und Ewigkeit? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und was wir wissen von Luther, dass er sich gequält hat mit dieser Frage nach dem gnädigen Gott. Und er hat unheimlich viel getan, um Gott gnädig zu stimmen. Hat versucht, Gott zu imponieren mit Selbstkasteiung und sonst was. Hat die Erlösung von Schuld und Sünde selbst in die Hand genommen. Und er ist dabei keinen Schritt vorangekommen. Und dann ging es ihm endlich auf, dass die Schuldfrage ja längst geklärt ist. Dann konnte er befreiend aufatmen. Ich bin durch Jesus Christus Gottes Kind. Ich weiß jetzt, dass ich selig werde, weil das Opferlamm Gottes gesühnt hat. Und noch einmal, wem diese letzte Gewissheit fehlt, wer sich noch im Fragen und in der Unsicherheit befindet, den verweise ich auf die beiden Jünger des Johannes. Sie lassen sich auf Jesus ein, wollen in seiner Nähe sein, wollen sich überzeugen von dem, was Johannes ihnen bezeugt hat. Und eines ist sicher, der ehrlich Suchende wird finden. Es wird ihm wie Schuppen vor den Augen fallen. Tatsächlich, Jesus ist der Sohn Gottes. Neues Leben kann beginnen. Ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Keine Angst mehr, etwas zu verpassen. Kein Druck mehr, möglichst viel zu erreichen. Kein Bestreben mehr, möglichst ein Maximum an Spaß zu haben, weil sich die Wertvorstellungen bei ihm verschoben haben. Das Schönste und Beste liegt noch vor uns, das Leben in Gottes ewiger Welt. Darauf liegt jetzt der Fokus. Und alles andere wird klein und kleiner, weil es der Vergänglichkeit unterworfen ist und absolut keinen bleibenden Bestand hat. Siehe, das ist Gottes Lamm. Jesus Christus, der Messias, der Erlöser, Namen über alle Namen. Viele haben diesen Ruf gehört, aber leider auch viele überhört. Sie wissen mit dem Namen über alle Namen nichts anzufangen, weil sie Gefangene ihrer Skepsis sind, ihres Stolzes, ihrer Überheblichkeit und wahrscheinlich auch ihrer Selbstüberschätzung. Weil sie den unbegreiflichen Gott in ihr Denkschema pressen wollen. Aber als das eine müssen wir wissen, Gott ist zu groß für unser Denken. Engständig wird bezweifelt und als unmöglich abgelehnt, was Gott jenseits der uns bekannten Naturgesetze tut. Dann sagt man, das gibt's doch nicht, es kann doch nicht sein, dass Jesus aus Wasser Wein macht. Dass Paulus den eigentlich sicher todbringenden Schlangenbiss auf Malta überlebt. Das ist doch alles Zufall. Wenn in den kleinen und großen Problemen des Lebens nach aufrichtigem Gebet plötzlich Lösungen da sind. Man kann dieses Unbegreifliche, was Gott tut, einfach nicht verstehen, nicht in den Kopf hineinkriegen. Ja, Gott wird von Menschen, auch von Christen, und von mir und dir oft so klein gemacht. Und da ist Jesus so ganz anders. Er begegnet seinen Nachfolgern mit unglaublich großer Wertschätzung. So dass Petrus, nachzulesen im 1. Petrus 2, Vers 9, sagen kann, Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk. Aber wir sind jetzt fast versucht zu sagen, Mensch Petrus, bist du dir da ganz sicher? Hast du das nicht berücksichtigt? Wie schwach, wie kleingläubig, wie egoistisch, wie unverschämt wir oft sind. Königliches Priestertum, Mensch, beim besten Willen, diesem Anspruch können wir doch gar nicht gerecht werden. Nur, das Ganze ist ja kein Anspruch an uns, dem wir irgendwie gerecht werden müssen. Das ist ein Geschenk des liebenden Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus und seinem Opfer für uns Sünder. Haben wir den Status eines königlichen Priestertums. Siehe, das ist Gottes Lamm, Name über alle Namen. Der ihn gesucht und gefunden hat, der ist geadelt, ist Königskind, Bürger eines Volkes, das ihm ganz allein gehört. Die Jünger des Johannes müssen eine Ahnung gehabt haben, dass Jesus für sie die entscheidende Rolle in ihrem Leben spielen könnte. Sie haben diese Stunde der Gnade genutzt und sie haben gemerkt, jetzt gilt es. Jetzt gehen wir der Sache mit Jesus auf den Grund. Und jetzt wollen wir wissen, wieso Johannes diesen Jesus als Lamm Gottes bezeichnet. Ja, dann rücken sie ihm einfach auf die Pelle. Sie trotten hinter ihm her, zaghaft noch, aber voller spannender Erwartung. Vielleicht haben die zunächst auch ein bisschen Distanz zu halten, gehalten, dass sie ihn gerade noch so im Auge behalten konnten. Aber Jesus merkt, dass da zwei Interessierte, an ihm Interessierte, ihm hinterhergehen und er spricht sie an. Was sucht ihr? Gute Frage, was suchen sie denn? Mensch, das war doch jetzt die Gelegenheit, Jesus die ganzen Sehnsüchte und Hoffnungen ihres Lebens offenzulegen. Sie könnten doch jetzt sagen, dass sie nichts sehnlicher suchen als Frieden, Sicherheit, Glück, Auskommen, gute Freunde, Gesundheit, Erfüllung im Beruf und so weiter und so fort. Ich bin sicher, dass sich die beiden in Sachen Erwartungen an das Leben sich in nichts von uns unterschieden haben. Aber das lag ihnen jetzt nicht vordergründig auf der Seele. Da war doch die Aussage des Johannes über Jesus, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Und das spukte in ihrem Kopf herum, die Frage nach Gott, nach dem erwarteten Messias. Aber ihnen fehlte einfach der Mut, Jesus das so direkt zu sagen. Und besonders schlagfertig waren sie auch nicht, denn sie antworteten Jesus mit einer Gegenfrage, die man in diesem Zusammenhang am wenigsten erwartet hätte. Bisschen stotternd vielleicht fragen sie, Meister, wo wohnst du? Eine typische Verlegenheitsantwort, wenn man sich nicht traut, die eigentlich auf dem Herzen liegende Frage zu stellen. Musste richtig ein bisschen schmunzeln, als ich das las. Dabei wartet Jesus doch auf die Frage aller Fragen. Jesus, wer bist du? Wir dürfen sie ihm stellen, weil er eine ganz klare Antwort darauf hat, die er jedem Fragenden und Suchenden geben will. Wie heißt das so schön in Gottes Wort? Ich bin Weg, Wahrheit, Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und heute Morgen ruft er uns das wieder ganz neu zu. Du, der du den Weg zu Gott suchst, du bist am Ziel, du hast den Weg gefunden. Ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen. Gott wollte das so. Er ist die entscheidende Instanz. Da kannst du getrost mit mir gehen, wie die beiden Jünger des Johannes. Der hatte ihnen den entscheidenden Tipp geben können, weil er Jesus bereits gefunden hat und in ihm das Opferlamm Gottes erkannte. Für ihn hatte schon die große Glocke angeschlagen. Und jetzt kann sie auch für dich ertönen. Wenn du hörst, wer Jesus ist und wenn du mit ihm gehst. Komm mit, sagt Jesus zu den beiden, dann werdet ihr sehen. Was sehen? Seine Wohnung? Bestimmt nicht. Bei Jesus geht es nicht um Äußerlichkeiten. Sie interessieren ihn nicht. Sie ging mit und es wurde ein ganz wichtiger Tag in ihrem Leben. So wichtig, dass sogar die Tageszeit erwähnt wird, als sie mit Jesus aufbrachen. Leider wird uns nicht berichtet, was sie so ganz konkret mit Jesus erlebt haben. Aber die Tatsache, dass sie den ganzen Tag bei ihm geblieben sind, zeigt uns, dass Jesus ihnen ja unheimlich groß geworden war in diesen Stunden. Vielleicht hast du auch schon eine Reihe von Anstößen bekommen durch das Zeugnis von Menschen, durch einen Satz in der Predigt, durch ein Gespräch, das sich scheinbar zufällig ergeben hat. Und irgendwann fängst du an zu fragen, Mensch, was ist denn da eigentlich los? Irgendwas ist da am Werk, das ich gar nicht noch so richtig einordnen kann. Bin ich jetzt wirklich am Zuge? Spricht da Gott etwa Gott zu mir? Auf diese Frage gibt es eine klare Antwort. Ja, er wirbt um dich auf vielfältige Art und Weise. Lass ihn an dich heran. Du wirst erleben, dass du den gefunden hast, der dich in die Spur zum ewigen Leben setzen kann und will. Es ist ratsam, die Entscheidung für Jesus nicht auf die lange Bank zu schieben. Denn die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber, dass es irgendwann auch ein zu spät gibt. Ich denke an einen Menschen, den ich lange begleitet habe. Ein Suchender, wie ich selten jemanden erlebt habe. Er hat viel gehört, hat Anstöße bekommen, aber er konnte von seinen Zweifeln nicht lassen. Der hat sie behalten, konnte nicht von ihnen lassen. Immer wieder dieselben Fragen und Vorbehalte. Ich habe sehr oft mit ihm gesprochen. Und er hat verschiedene Kreise aufgesucht. Ein Hauskreis, er hat ihn lange getragen, bis man ihm klar machte, so geht das nicht weiter. Er hat immer nur dagegen gesprochen. Dann haben die gesagt, nee, du machst uns den Hauskreis kaputt. So, das hat er mir selbst so erzählt. Und dann durfte er da nicht mehr hinkommen. Sein permanentes Widerreden gegen die Aussagen des Wortes Gottes hätte den Hauskreis kaputt gemacht. Das hat er selber zugegeben. Ich habe damals gespürt, zeitweise war er ganz nah dran. Aber letztendlich blieb ihm die Gottessohnschaft Jesu, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung ein Buch mit 7 Siegeln. Ich bin dann schließlich irgendwann auch zu der Überzeugung gelangt, dass er zwar ein Suchender war, im Grunde genommen aber kein Gottsuchender, sondern einer, der die Bestätigung für seine Ablehnung gesucht hat. Beim Arbeitskollegen habe ich das ähnlich erlebt. Ja, er hat sich mit der Sache des Glaubens hat er sich auseinandergesetzt. Er hat eine ganze Menge Bücher gelesen. Aber dann habe ich dann gefragt, was hast du denn da für Bücher gelesen? Und dann hat er mir einiges aufgezählt. Das waren alles Autoren, die versucht haben zu beweisen, wie falsch die biblischen Aussagen sind. Ich habe ihm geraten, nicht nur diese Art von Büchern zu lesen, und ich habe ihm dann auch ein Buch gegeben, das ihm Jesus nahe bringen sollte. Und er hat das auch gelesen. Ich habe ihn gefragt, wie fandst du das denn? Mit Empörung hat er die Aussagen des Buches zurückgewiesen. Alles unwissenschaftliches Zeug, meinte er. Und in einem unserer Gespräche hat er dann mal sinngemäß gesagt, wenn es doch irgendwie wahr sein sollte, was die Christen behaupten, und es ein Leben nach dem Tode gibt und ich dann noch die Gelegenheit hätte, mich zu entscheiden, dann würde ich mich wieder dagegen entscheiden. Ich sage, warum das denn? Ja, sagt er, das wär ja unfair, das ganze Leben dagegen gewesen zu sein und auf den letzten Drücker noch auf den Zug aufzuspringen. Das kann ja nicht sein. Also als ich das hörte, ist mir sehr nahe gegangen, muss ich wirklich sagen. Es war ja nicht so, dass diese beiden Menschen, von denen ich gerade erzählt habe, nicht gewusst haben, worum es geht. Da war keine Gleichgültigkeit im Spiel, wie es so bei vielen anderen der Fall ist, die einfach über Frage nach Tod und Ewigkeit und so weiter überhaupt nicht reden wollen und das alles verdrängen und dann lasst mich bitte schön damit in Ruhe, habe ich alles schon gehört. Sie kommen im Leben auch so klar. Und einigen habe ich gesagt, ja, durchaus, im Leben schon. Aber was ist nach dem Sterben? Meistens wurden sie dann ganz ruhig. Es ist gut, dass das Evangelium in vielfältiger Weise noch den Menschen verkündigt wird. So ergeben sich durch Predigt und Zeugnis Begegnungen mit dem Herrn. Aber diese Begegnungen sind immer auch konsequenzgeladen. Es gibt bei Jesus keine Neutralität, kein Durchlavieren, so wie es mir auch einmal jemand gesagt hat. Also hat er gesagt, klar, okay, muss ich zugeben, ich bin nicht dafür, aber ich bin auch nicht dagegen. So kann mir keiner was. Aber ich muss ihm dann sagen, mein Lieber, so geht das nicht bei Jesus. Da muss eine Entscheidung her, muss dich entscheiden. Und wie bei den Jüngern in unserem Text, streckt Jesus uns immer wieder seine offenen Arme entgegen. Und wir dürfen erfahren, er macht sich zu schaffen in unserem Leben. Er gibt uns Impulse, die uns merken lassen, dass da einer ist, der sich um uns kümmert. Viele haben schon bezeugt, dass sie förmlich gespürt haben, wie eine Hand nach ihnen greift, um das Verlorene heimzubringen. Durch Freud und Leid greift diese Hand, durch Krankheit, durch Trauerfall, durch gnädige Bewahrung und Hilfe. Es ist seine Hand, die sich nach dir ausstreckt und dich vom Suchen zum Finden führen will. Es ist ein gewaltiger Aufbruch im Leben eines Menschen, wenn er sich aufmacht vom Vertrauten weg hin zu Jesus. Den Schritt scheuen viele. Sie müssten ja ihren Familien und Freunden einiges erklären. Sie würden außerdem Gefahr laufen, von ihnen ausgelacht und als durchgeknallt hingestellt zu werden. Da habe ich alles gehört mal von Kollegen. Das ist nicht schön und so lässt man lieber die Finger davon. So verlieren sie Jesus aus den Augen, die Gottsuche eingestellt. Sie wollen sich nicht zu Jesus weisen lassen. Viele werden das Altarbild von Matthias Grünewald am Isenheimer Altar in Colmar kennen. Johannes der Täufer weist mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den gekreuzigten Jesus. Der Maler hat den Zeigefinger überdimensional groß dargestellt. Das ist sehr eindrucksvoll. Renato und ich, wir haben das mal in Colmar selbst gesehen. Deutlicher kann man die Einzigartigkeit und Größe Jesu nicht zum Ausdruck bringen. Mir imponieren diese beiden Jünger des Johannes, die alles stehen und liegen gelassen haben und sich an Jesus geheftet haben, weil sie Klarheit über Jesus haben wollten. Sich aufmachen, darum geht es. Sei unbesorgt. Jesus hört die Schritte dessen, der aufgebrochen ist, und er hat Zeit für dich. Und er richtet seine Frage auch an dich. Was suchst du? Und wenn du noch nicht so weit bist, dass du ihm sein ganzes Herz ausschütten kannst, dann geh ruhig weiter mit Jesus. Ruhig zaghaft weiter mit Jesus. Aber geh. Die beiden Jünger wollten gar nicht mehr weg von Jesus. Die haben sich eingenistet bei ihm. Vielleicht hatten sie nur vorgehabt, so einen Blitzbesuch bei Jesus zu machen. Haben wir alle schon mal erlebt, dass man irgendwo vorbeischauen wollte und dann hängen geblieben sind, weil man spürte, man ist ja hier wirklich herzlich willkommen, man freut sich, dass man da ist. Ja, wir sind bei Jesus willkommen. Nichts lieber hat er, als du zu ihm kommst. Ruhig mit allen Fragen und Zweifeln. Gerade auf solche Leute wartet er. Seine Tür ist offen. Dein neues Zuhause ist bereitet. Also, komm nach Hause. Darum geht es, einzutreten in sein Haus. Kommen, sehen und erleben, suchen und finden. Als Jesus seine Jünger einmal fragt, ob sie auch von ihm weggehen wollen, weil ihm schon viele den Rücken gekehrt hatten damals, da sagt Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ihr Zuhause war, wo Jesus war. Und von dort wollten sie nicht mehr weg. Ja, man kann Jesus gut finden, man kann Hochachtung vor ihm haben und ihn als Vorbild betrachten und doch noch ein bisschen weit weg von ihm sein, weil man zwar seinen Lebenswert beklatscht, aber mit dem Opferlamm Gottes nichts anfangen kann. Aber wer das erkannt hat, der will nicht mehr weg von Jesus. Kommt und seht, ruft Jesus. Er lässt ihnen die Zeit für ihr Urteil über ihn. In seiner Nähe sollen sie erfahren, wer er ist, um sich dann letztendlich entscheiden zu können. Wir erkennen überhaupt keinen Zwang bei Jesus. Keine Psychotricks und keine großartigen Versprechungen für eine tolle Karriere und so weiter. Für Glück und Erfolg. Jesus sagt einfach nur, kommt und seht. Und dann trefft eure Entscheidung. Er lässt ihnen den Spielraum für einen eventuellen Rückzug. Aber sie kamen und sahen und wollten nicht mehr weg. Die Weichen für ihr weiteres Leben waren gestellt. Sie haben Jesus gefunden. Sie sind nach Hause gekommen. So kann man Jesus finden. Zu Jesus gehen und die Aussprache mit ihm suchen. Von Angesicht zu Angesicht. Ehrlich und offen. Dann werden wir losgerissen von aller Unentschiedenheit und von aller abwartenden Zurückhaltung. Es kann mitunter durchaus ein harter Kampf sein. Und leider ist es so, dass nicht bei jedem dieses Ringen pro Jesus ausgegangen ist. Und viele sind erst gar nicht in die Zwiesprache mit Jesus gegangen. Aber glücklicherweise sind ganz, ganz viele durchgedrungen zu dem Entschluss: Jesus, ich komme. Vielleicht bist du schon lange dabei und hast vielleicht mal so ein bisschen den Anschluss verloren. Vielleicht ist dir die Frage, Jesu, was suchst du, noch nie so deutlich vor Augen gewesen. Kann ja alles sein. Und vielleicht bist du enttäuscht, weil du bei Jesus nicht das so gefunden hast, was du eigentlich erwartet hast. Und dann will ich dir heute Morgen sagen, dass Jesus nicht in unerreichbarer Ferne ist, sondern viel, viel näher, als du denkst. Er ist dir nicht enteilt. Du hast dich selbst zurückfallen lassen. Und darum mach dich auf heute. Und ich habe bei dem Theologen Paul Humburg einen Satz, den ich jetzt mal zitieren werde, gelesen. Der sagt, das ist ein seliges Heute für jeden Zachäus, der lange wartete und von Ferne saß. Das ist ein barmherziges Aufrichten durch seine gnädige Hand für jede Sünderin, die in ihren Tränen zu seinen Füßen liegt. Und weiter, das ist ein Paradies für jeden Schächer, für jede in Schuld und Sünde gestrandete Existenz, die sich in ihrer Not auf ihn wirft. Sie alle sind zu ihm nach Hause gekommen. Und heute ist der Zug noch nicht abgebrochen derer, die nach Zwiesprache mit ihm es dankbar rühmen. Siehe, das ist Gottes Lamm. Es gibt einfach keine größere Erkenntnis. Jesus ist das Opferlamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist das Entscheidende. Es gibt großartige Erkenntnisse in unserer Welt. Der Mensch hat unglaublich viel erforscht. Wir sind erstaunt über die Errungenschaften der Wissenschaft, nutzen mit großer Genugtuung große und kleine technische Wunderwerke, die uns das Leben bequem machen. Wir reisen um die Welt in kürzester Zeit. Alles prima, alles ganz toll. Aber wir müssen uns fragen, was bleibt eigentlich davon? Eigentlich nichts. Alles ist vergänglich. Nichts hat ewigen Bestand. Nur einer, der ist ewig. Und das ist unser Jesus Christus, das Lamm Gottes. Er, der als Türöffner beim Vater im Himmel sitzt und die Stätte für seine Nachfolger bereitet hat, dort in der ewigen Welt, wo alles neu und vollkommen ist. Zachäus, die Sünderin, und der Schächer haben Jesus gefunden. Menschen, denen man mit Abscheu begegnete. Sie haben Aufnahme bei Jesus gefunden. Ebenso wie die beiden Johannesjünger unseres heutigen Textes. Ihnen steht der Himmel offen. Jetzt die Frage, was suchst du? Die Johannesjünger hätten da einen ganz tollen Tipp. Sie haben ein neues Zuhause gefunden bei Jesus. Und sie sind nicht mehr von seiner Seite gewichen. Und bestimmt nicht, weil da Kälte, Enge und Unfrieden waren, sondern Wärme, Weite, Liebe und Frieden. Amen.